Es geht um Licht. Eine Höhle und die Sonne stritten miteinander, was Licht und was Finsternis sind. Die Höhle versuchte der Sonne zu erklären, wie Finsternis ist. Und die Sonne konnte sich das nicht vorstellen. Die Höhle wiederum wollte so gar nicht verstehen, was Licht ist und konnte sich unter dem Ganzen nichts vorstellen. Nun beschlossen sie, sie würden einander besuchen und zeigen, was Licht und Finsternis ist. Nun kam die Sonne in die Höhle hinein und suchte nach Finsternis. Und die Höhle ging mit der Sonne bis in die letzten entlegensten Höhlenschlupfwinkel, die sie hatte, wo noch nie ein Lichtstrahl war. Und die Sonne fand keine Finsternis. Nun sagte die Sonne, komm raus und schau, was Licht ist. Und nun kam die Höhle raus aus sich selbst und schaute in das Helle der Sonne hinein nach draußen und sah nur Licht. Nun, physikalisch können wir das Ding sehr gut erklären, indem wir sagen, Finsternis ist einfach nur die Abwesenheit von Licht. Also Finsternis gibt es eigentlich gar nicht. Finsternis ist dann, wenn Licht nicht da ist. Dann ist Finsternis. Und weil die Sonne von sich aus scheint, konnte sie in der Höhle natürlich auch gar keine Finsternis finden. Und so verstand die Höhle, was Licht ist, während die Sonne heute immer noch nicht weiß, was Finsternis ist. Nun, heute geht es nicht um die Sonne und es geht heute nicht um Höhlen, aber es geht um Licht und es geht um Finsternis. Vielmehr geht es darum, dass wir heute anschauen wollen, dass Gott in die Dunkelheit hineingekommen ist, als er die Welt geschaffen hat. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Lass uns heute den ersten Schöpfungstag anschauen. Kurz zurückblickend, im Himmel ist Herrlichkeit und Leben. Wenn wir den ersten Vers der Bibel lesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Himmel nicht die Atmosphäre ist, die wir hier haben, denn die hat Gott erst später geschaffen. Auch Sonne, Mond und Sterne hat er erst später an Tag 4 geschaffen, den Himmel selbst an Tag 2. Der Himmel, von dem der erste Vers spricht, ist der Wohnort Gottes. Und die Erde hat er auch geschaffen als den Wohnort des Menschen. Aber den Menschen gab es noch nicht und all das, was mit dem Menschen zusammen auf der Erde sein sollte, gab es auch nicht. Aber er hatte den Himmel geschaffen und im Himmel war Herrlichkeit und Licht, dort war Leben. Aber die Erde, und so übersetzt die Schlachterübersetzung den zweiten Vers, die Erde aber war wüst und leer. Da war noch nicht diese Herrlichkeit, da war kein Leben. Sie war formlos und leer, sie war noch nicht einmal geeignet, um Leben zu beherbergen. Denn da waren Wasser über dem Erdball und der Geist Gottes schwebte auf den Wassern. Und es war Finsternis. Und nun sollte auch die Erde Herrlichkeit und Leben bekommen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Geist Gottes schwebte über den Wasser, der Geist als der Atem Gottes in dem hebräisch oft vorhandenen Bild, das sehen wir auch in den Psalmen immer wieder, das Wort für Wind und Geist ist das gleiche Wort im Hebräischen und so wird Wind auch häufig oder dieses Wort in solchen bildhaften Sprachen zusammengebracht. Oder der Atem Gottes kann auch als Geist Gottes bezeichnet werden. So in der hebräischen Bildsprache. Und nun ist der Geist Gottes über den Wassern und er spricht. Vers 3. Und da kommt das Wort Gottes hinein in die Welt und mit ihm kommt Licht in die Welt. Der Geist Gottes, der da ist, um Leben zu schaffen, und mit ihm kommt das Wort, das eben auch aus dem Mund kommt. Und das Angesicht ist in der hebräisch bildhaften Sprache Gott, der Vater, wie wir ihn heute sagen würden. Und so kommt Gott als Vater hinein. Und Mose als Hebräer, als gelehrter Mann, hat sehr viel solcher bildhaften Verwendungen genommen. Wir hatten letztes Mal auch darüber gesprochen, dass das Wort 10-mal in dieser Schöpfung genannt wird. 10-mal heißt es, und Gott sprach. In 10 Worten, so lehrt es der Talmud schon seit tausenden Jahren, in 10 Worten hat Gott die Welt geschaffen, in 10 Worten erhält er die Welt, im Hebräischen sagt man zu den 10 Geboten 10 Worte, und so ist die Zahl 10 in einem gewissen Sinne die Zahl für das Wort Gottes. Jetzt kommt das Wort mit dem Licht hinzu. Wir haben also im ersten Satz der Bibel Gott kennengelernt als einer, der ewig ist, der gewaltige Schöpferkraft hat und der die souveräne Gottheit im gesamten Universum ist. Im Vers 2 haben wir Gott kennengelernt als jemand, der Leben bringt, deswegen der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt, um Leben in die Welt zu bringen. Und Vers 3 zeigt uns einen Gott, der redet. Und heute wollen wir weiter in diesem Vers schauen und erkennen, dass Gott Licht ist und Licht in die Finsternis bringt zum Leben. Wir werden sehen, dass Gott sieht, was gut ist für das Leben. Gott ist ein sehender Gott. Gott ist ein Gott, der scheidet zum Guten für das Leben. Und als viertes, Gott übt Autorität aus zum Guten für das Leben. Das sind die Dinge, die wir heute aus den Versen lernen wollen. Ich will mich auf das Licht konzentrieren, aber die anderen dann kurz auch anschneiden. Lass uns gemeinsam einmal die ersten 5 Verse aus dem ersten Buch Mose lesen. Und vielleicht hilft es uns ein Stück weit für die Konzentration, wenn wir einmal dazu aufstehen und Gottes Wort stehend hören. Wer kann und für wen es gesundheitlich kein Problem ist. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Lasst uns noch beten. Unser Gott und Vater im Himmel, du bist das Licht. Und du bist derjenige, der von Anfang an da war. Bei dir ist Herrlichkeit in der Höhe und du wolltest, dass auch auf der Erde Herrlichkeit und Leben entsteht. Und so bist du auf diesen Planeten Erde gekommen, als er noch wüst und leer war und nur noch Tiefen über dem Meeresboden flossen. Und du bist gekommen in diese Welt, um Leben zu bringen. Öffne uns das Verständnis zu erkennen, wie viel Herrlichkeit und Liebe du dort hineinlegst, um diese Welt zu einem wunderbaren Ort der Herrlichkeit und des Lebens zu machen. Amen. Amen. Nehmt Platz. Gott legt in seine Schöpfung sein Wesen hinein. Auch die Art und Weise, wie er schafft, spiegelt seine Wesensart wider. Und als erstes bringt er etwas in die Schöpfung hinein, was von der gesamten unbelebten Natur ihn am stärksten widerspiegelt. Es gibt wohl nichts, das Gott so viel Ähnlichkeit aufweist mit der Wesensart Gottes, wie das Licht auf unserem Planeten. Von all dem Materiellen, das wir sehen, haben, messen und erkennen können mit unseren Sinnen und Messinstrumenten. Licht ist eine absolute Naturkonstante. Die Geschwindigkeit des Lichts ist das Schnellste, was es gibt. Noch schneller kann man nicht fliegen oder sein oder was auch immer. Und es gibt übrigens nicht viele Naturkonstanten. Noch nicht einmal die Zeit ist konstant. Also auch die verschwindet, je schneller man fliegt, umso kürzer wird sie. Die Materie ist nicht konstant. Je schneller du mit einem Objekt fliegst, umso stärker zieht es sich zusammen. Also bei den Flugzeugen ist es nur formal, aber bei anderen Sachen geht das schon anders. Licht ist auch die Quelle der Energie, die Quelle der Kraft und auch des Lebens, die Quelle der Wärme. Licht macht sichtbar. Nur im Licht können wir überhaupt sehen. C.S. Lewis sagte mal, ich glaube an die Sonne nicht nur, weil ich sie in ihrem Aufgang sehe, sondern auch, weil ich alles andere in ihrem Licht sehe, selbst wenn ich den Sonnenaufgang nicht sehe. Und so ist das Licht etwas, was sichtbar macht in unserem Leben. Und Licht ist auch etwas, was durchdringt. Das sichtbare Licht durchdringt manchmal ein Glas oder Wasser, aber insgesamt durchdringt es oft nicht viele Sachen. Dennoch ist Licht von seiner Funktion her außerhalb des sichtbaren Bereiches etwas, was so gut wie alles durchdringt. Auch Röntgenstrahlen, das ist Licht. Auch Gammastrahlen sind Licht. Und wenn man so die stärksten Lichtmassen hat, dann brauchst du schon wirklich teilweise bis zu 30 cm Blei, um wirklich alles abschirmen zu können. Licht ist ein Phänomen. Licht ist etwas, was ungewöhnlich besonders ist. Und hier rede ich nur von dem physischen Licht, das Gott geschaffen hat. Nun, als Gott kam und Licht machte, was hat er dann für ein Licht gemacht? Denn die Sonne gab es noch nicht, die Sterne gab es noch nicht. Was war das für ein Licht, das er gemacht hat? Nun können wir auf der einen Seite sagen, vielleicht ist es ja einfach die Materie Photonen gewesen, die er erstmal geschaffen hat. Und erst später hat er Moleküle so zusammengepackt, dass sie Photonen ausstrahlen, um uns durch die Sonne zu erleuchten. Aber ich denke, wir sollten hier einen Schritt weitergehen. Wenn wir die Bibel auslegen, dann lass uns doch die Bibel mit sich selbst auslegen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, kann uns auffallen, dass es auch andere Zeiten geben wird, in denen Licht ohne Sonne, Mond und Sterne existiert. Und das ist die neue Erde und den neuen Himmel, den Gott schaffen wird. Offenbarung 21, 22 oder Jesaja 60 sprechen davon, dass im Himmel, also in der neuen Erde, wird es die Sonne nicht mehr geben. Schaut, ich lese einmal Offenbarung 21, die Verse 22 bis 25. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf der Sonne nicht, noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn, also warum braucht die Stadt keine Sonne, kein anderes Leuchtmittel, warum? Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Es wird auch keine Nacht mehr geben, es wird überhaupt keine Finsternis mehr da sein. Auch auf der neuen Erde nicht. Nicht nur bei Gott im Himmel wird, wo es weder Tag und Nacht gibt, wo das Licht nicht durch die Sonne oder einer anderen Galaxie kommt, wie im Himmel, so auf Erden, so wird es auf der neuen Erde vollkommen sein. Dort wird Licht sein. Und wenn wir das Licht in der Bibel allgemein anschauen, dann fällt schon auf, dass die vom Geist inspirierten Schreiber immer wieder mehr in Licht sahen, als nur das sichtbare Licht, in Anführungsstrichen. Gott selbst ist Licht, sagen sie. Ja? Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, sagt Johannes, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Oder Psalm 112, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Das ist jetzt schon die erste Anwendung, wie wir das gebrauchen können für unser Leben. Den Aufrichtigen, also wer es wirklich ehrlich meint, dem geht ein Licht auf. Es ist noch nicht da, aber es wird aufgehen. Doppelpunkt. Wer ist denn dieses Licht? Vielleicht würden wir sagen, ich möchte wissen, was ist das Licht? Was ist die Entscheidung, die ich treffen muss? Was ist der Ausgang dieser schweren Zeit, die ich durchleben muss? Was wird am Ende sein und wie lange muss ich das noch durchmachen? Stattdessen gibt der Psalmist die Antwort, du, das Licht ist kein Was, das ist nicht Photonen, das ist nicht Entscheidungen, die du triffst, das ist nicht Wissen, das du haben musst, um die Unwissenheit besser überbrücken zu können. Dieses Licht, das dir aufgeht, wenn du es wirklich ehrlich meinst, das ist eine Person, nämlich der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Und das ist oft ein Problem bei uns, wenn wir sagen, ich sehe nur noch Dunkelheit in meinem Leben, ich möchte Licht haben, dass wir dann nicht meinen, ich möchte Gott haben, sondern meinen, ich möchte Erleichterung, ich möchte eine klare Hilfestellung für eine Entscheidung, ich möchte jetzt wissen, wie es mit dieser Ungewissheit weitergeht. Aber das ist nicht das Licht, von dem die Bibel spricht, wenn sie von dem höheren Licht spricht. Gott ist Licht. Gott ist auch Vater des Lichts, sagt Jakobus. Wir wissen, dass Jesus selbst gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und wenn man sich die gesamte Bibel anschaut, in Bezug von Gott und Licht, muss man schon sagen, oh, damit hat Jesus geradezu gesagt, ich bin Gott. Was auch interessant ist, Gottes Angesicht leuchtet. Viele sagen, so sagt ein Psalmist, Psalm 4, ich glaube, das ist David, der ihn gedichtet hat, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Psalm 89, Vers 16. Wohl dem Volk, das den Jubelschall kennt, O Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. Das Volk, das den Jubelschall kennt, dass Gott ihr Retter ist, dieses Volk, diese Leute, die werden im Angesicht Gottes, im Licht seines Angesichts wandeln. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Gottes Angesicht biblisch, bildhaft im Hebräischen als Licht bezeichnet wird, Gottes Angesicht leuchtet, wenn er mit dem Licht kommt, dann ist er einfach als Person da. Und Mose hier schreibt bei der Schöpfung, es war wüst und leer und es waren lebensfeindliche Umstände auf dieser Erde. Und dann schwebte der Geist Gottes über dem Wasser. Und mit dem Geist kam das Wort, Atem Gottes, das Wort Gottes, das Schaft und das leuchtende Angesicht Gottes. Und Gott war da in dieser Welt und hat Licht gebracht. Gott wohnt im Licht, sagt Paulus in seinem Brief an Timotheus. Gott macht die Finsternis sogar zum Licht, steht in Jesaja 42, 16. Gott kleidet sich in Licht. Der Psalm 104 ist eine Vertonung der Schöpfung. Da wird sehr poetisch das Schöpfungswerk Gottes ausgedrückt. Und zwar auch so ziemlich genau in der Reihenfolge, wie es in diesen 6 Tage Schöpfung beschrieben wird. Nicht alle Details, aber sehr viel noch dazu ausgeschmückt. Und in dieser Vertonung der Schöpfung, von dem Psalmisten, vom Heiligen Geist inspiriert, sagt er Folgendes. Er beginnt wie folgt diesen Psalm mit der Schöpfung Gottes. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn. In wenigen Worten sagt er, den Himmel ausspannen wie eine Zeltbahn. Das waren die 2 Wasser, die sich geschieden haben, das untere Wasser und das obere Wasser. Aber davor sagt er, du kommst selbst in Licht gehüllt. Das war dein Kleidungsstück. Als das Licht in die Welt kam, warst du es, der sich in Licht hüllend in die Welt kam. Und wir sehen das auch bei Paulus, dass er ein sehr helles Licht gesehen hat vom Himmel. Er erzählt von diesem Erlebnis, das er dort hatte auf dem Weg nach Damaskus. Er wollte dort die Christen verfolgen und dann ist Jesus ihm erschienen. Und Jesus erschien ihm in einem Licht. Und Paulus sagt von diesem Licht, dass der Glanz dieses Lichtes heller war als die Sonne. Apostelgeschichte 26, 13. Also Paulus hat ein Licht vom Himmel gesehen, das nicht ein Sonnenlicht war. Und er ist ja übrigens beim hellen Tag dahin gegangen. Also er hat schon gesehen, das war nicht nur die Sonne. Da kam plötzlich ein sehr viel helleres Licht vom Himmel her. Es gibt ein Licht, das über unserem sichtbaren Licht ist. Und der Psalmist vom 36. Psalm schreibt dazu, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Erst in Gottes Licht können wir überhaupt dieses Licht auf dieser Erde hier wahrnehmen, indem wir dann all die anderen Dinge wahrnehmen. Lass uns zur Textanalyse kommen. Ich habe jetzt vieles aus der Bibel allgemein, wie Licht gesehen wird von den inspirierten Propheten und von den Aposteln. Und schon da, denke ich, ist der Eindruck da, wenn hier steht, dass Licht in die Welt kommt und es noch keine Sonne, Mond und Sterne gab, dann ist mehr als nur, dass Photonen geschaffen wurden. Sondern da ist Gott in die Welt gekommen. Das leuchtende Angesicht Gottes kam aus seiner himmlischen Behausung, wo er lebt und wo er war, wo Herrlichkeit und Leben da war, kam er mit dem Geist, mit dem sprechenden Wort und er als das Gesicht, diesen Hauch des Geistes und das Wort, das Leben bringt. kam er in diese Welt. Nun, was sagt der Text, wenn wir den Text genau analysieren? Ich möchte an dieser Stelle eine kurze Pause machen und werde hier stellvertretend für den ersten Tag einmal einen allgemeinen Überblick über die Schablone der Erschaffung der einzelnen Tage machen, also das Protokoll. Es gibt so, als ob ein Protokoll, das Mose abgearbeitet hat, und er war sehr ein systematischer Schreiber, war ein echt gelehrter Mann, und er hat ein Protokoll abgearbeitet. Aber interessanterweise ist es, dass er fast an jedem Tag oder auch an jedem Tag irgendwo eine Abweichung macht. Und es ist immer interessant, genau diese Abweichungen zu beobachten. Warum erwähnt er einmal Dinge anders als sonst? Und an dieser Stelle haben wir auch im Text den Hinweis darauf, dass hier mehr ist als nur die Erschaffung von Photonen. Das Muster des Schöpfungsprotokolls sieht so aus. Wir haben erstmal die Befehlsformel und Gott sprach. Das ist eine Sache, womit jeder Tag beginnt. Deswegen gibt es auch den Hinweis, dass der erste Tag an Vers 3 begann und Gott sprach. Und dass davor, ich sage nicht, dass dort Millionen Jahre vergangen sind, ja, sondern einfach nur formal von der Beschreibung, was an einem Tag geschaffen wurde, beginnt erst in Vers 3 die Erschaffung dieser Erde. Vorher, Vers 1 und 2, hat Gott Himmel und Erde geschaffen, seinen Wohnort und den Wohnort des Menschen. Also die Befehlsformel setzt sich zusammen einmal aus einem und Gott sprach und das ist immer so. Dann kommt der Befehl Gottes und der ist unterschiedlich formuliert. Es kann sein, es werde, es soll sein, die Erde bringe hervor und so weiter. Und als drittes ist es das Schöpfungsobjekt, also was soll gemacht werden. Das ist die Befehlsformel. Und so beginnt jeder Tag. Dann gibt es eine Befehlsbestätigung. Es geschah so. Das ist nicht immer so. Es gibt zwei Ausnahmen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wo es nicht steht, es geschah so. Und nach der Befehlsbestätigung, wo es heißt, es geschah so, wie Gott es gesagt hat, wird die Befehlsausführung nochmal protokolliert. Und zwar kommt dann oft ein Schöpfungswort hinzu, wo es heißt, Gott machte, Gott schuf, die Erde brachte hervor. Gott sagte, es soll das und das sein. Dann sagt Mose, es geschah so. Und dann beschreibt er, und Gott machte das oder die Erde brachte hervor, eben ein Verb, das nochmal das Ganze ausdrückt. Dann kommt es zu einer Beurteilung Gottes und Gott sah, dass es gut war. Das ist fast immer so, nicht an jedem Tag, aber fast immer so geschrieben. Es gibt eine Ausnahme, wo nicht heißt, und Gott sah, dass es gut war, sondern dass etwas ganz Bestimmtes gut war. Und dann gibt es den Tagesabschluss und der ist tatsächlich wieder immer gleich. Und es wurde Abend und es wurde Morgen und dann das Datum. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter. Das ist das Muster eines jeden Schöpfungstages mit gewissen Unterschieden an den jeweiligen Tagen. Ergänzungen oder auch manchmal wird etwas weggelassen. Ups. Ich weiß nicht genau, warum das nicht weitergeht. Dann möchte ich noch mal einen Überblick über das System geben, wie Mose die Schöpfung beschreibt und wie Gott sie dann auch durchgeführt hat. An Tag 1 ist die Erschaffung von Licht. Also in den ersten 3 Tagen wird der Lebensraum nur vorbereitet und in den nächsten 3 Tagen wird das Leben geschaffen oder der Lebensraum ausgefüllt. Wir haben an Tag 1 die Erschaffung von Licht, an Tag 4, also dem ersten Tag des Ausfüllens des Lebensraums, haben wir die Erschaffung der Himmelskörper. Dann haben wir an Tag 2 die Ausdehnung, da gibt es Luft und Wasser. An dem zweiten Tag, wo der Lebensraum ausgefüllt wird, werden Vögel und Fische, also die Lebewesen geschaffen, die Luft und Wasser bewohnen. Am dritten Tag kommt es zur Trennung von Land und Wasser und zu der Erschaffung von Pflanzen. Und das ist eben die Erschaffung von Tieren und Menschen. Die leben von den Pflanzen. Jetzt müssen wir sagen, Pflanzen sind im hebräischen Denken keine Lebewesen. Wir definieren heute ein Lebewesen, wenn es von sich selbst aus sich teilen kann, also durch Zellteilung und vermehren kann. Die haben aber Lebewesen eingeteilt in bewegliche Lebewesen, die ihren Standort verändern können und wirklich sagen können, sie haben eine Seele, sie können Entscheidungen fällen oder eben sie sind standortfest. Und hier hat Gott eben den Lebensraum für die Menschen geschaffen, das Land und eben die Pflanzen als Nahrung für den Menschen. Und als das alles fertig war, dann hat er die Räume, die er geschaffen hat, symmetrisch dazu eben auch gefüllt. So, nun, was wir hier jetzt am ersten Tag anders haben als vielfach sonst, ist der interessante Fall, dass Gott sprach, es werde Licht, und sofort kommt, es wurde Licht, mit dem gleichen Verb. Ich hatte euch vorhin gesagt, es gibt eigentlich das Muster, dass Gott sagt, es soll das und das werden. Dann gibt es die Bemerkung, es geschah so, und es gibt ein Verb, das schafft, das also das Ganze produziert, was Gott sagt, dass es werden sollte. Hier haben wir das nicht so. Es werde Licht und es wurde Licht. An Tag 2 heißt es, es werde eine Ausdehnung und Gott machte die Ausdehnung. Es sammle sich das Wasser und es geschah so. Aber es gibt auch hier kein schöpferisches Wort, denn Wasser und Erde gab es schon, die mussten nur getrennt werden. Dann beim Pflanzen, die Erde lasse Gras hervorsprießen und die Erde brachte hervor. Es soll Licht am Himmel sein und Gott machte die Lichter. Hier wieder schuf, machte, schuf bei all den anderen Dingen, von denen er sagte, dass sie geschehen sollen. Wir haben hier also in diesem Text etwas, was Gott anders macht als sonst. Er sagt, es werde Licht und sofort war es da. Es gibt nicht das Protokoll, das noch sagt, er hat es geschaffen oder er hat es gemacht oder die Erde hat es hervorgebracht oder das Universum hat es hervorgebracht. Und das ist einmalig. Das Wort sprach, es werde Licht und es war da. Das ist ein Hinweis darauf, dass hier nicht Licht geschaffen wurde, sondern dass es aus der Wohnort Gottes in die Welt kam, um hier die Bedingung für Leben zu schaffen. Das Zweite, was hier anders als sonst ist, es gibt keinen Artikel, weder einen bestimmten noch unbestimmten Artikel. Das heißt nicht, Gott schuf das Licht, wie er gesagt hat, er schuf eine Ausdehnung oder er schuf die Fische, die Vögel, wie auch immer. Er schuf einfach Licht. Das müssen wir ein Stück weit den Hebräischkennern überlassen, dass das tatsächlich eine Besonderheit ist und einmalig in dieser Art. Ich kann das selbst nicht überprüfen. Das andere, was wir hier haben, ist die Beurteilung, ob es gut ist, beziehungsweise dass es gut ist, dass das Licht gut ist, kommt sofort nach dem Entstehen. Sonst macht Gott immer das Ende des Tages oder das Ende eines Schöpfungsaktes. An Tag 3 gibt es 2 verschiedene Dinge, von denen die Gott schafft und von denen er jeweils sagt, dass es gut ist. Aber hier wartet er nicht auf das Ende des Schöpfungsaktes, bis er Licht und Finsternis geschieden hat. Das Licht kommt und sofort sagt Gott, das ist gut. Und er sagt nicht nur, das ist gut, wie er es überall macht, Gott sah, dass es gut war, sondern Gott sah, dass das Licht gut war. Auch hier ist eine Besonderheit in dem zu sehen, dass Gott nicht einfach sagt, die gesamte Schöpfung, dieser Schritt, dieser Teilschritt ist gut. Er sagt nirgendwo, die Tiere sind gut, die Pflanzen sind gut, der Mensch ist gut. Das Gesamte, was er geschaffen hat, in seiner Zusammengehörigkeit, sagt er, das ist gut. Und zum Schluss sagt er sogar, es ist sehr gut. Das Einzige, von dem er sagt, dass es wirklich gut ist, als Einzelbestandteil der Schöpfung, ganz direkt, ist Licht. Das Licht ist gut. Und Jesus sagt uns, dass niemand ist gut als nur Gott allein. Wir haben also auch im Text einige Hinweise darauf, die sagen, dass mit diesem Licht in die Welt nicht Photonen in die Welt kamen, sondern Gott selbst in seiner Gegenwart in die Welt kam, um hier Leben zu machen. Wir könnten einmal an dieser Stelle diesen Bericht mit Johannes 1 vergleichen. Es heißt in Johannes 1, und ich lese auszugsweise von den ersten 10 Versen, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe, also ohne das Wort, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und siehe da, im Schöpfungsbericht gibt es tatsächlich immer wieder, und Gott sprach, und ohne ein Gott sprach, ist nichts gemacht worden auf dieser Erde. Und Johannes sagt, ohne dieses Wort Gottes ist überhaupt nichts gemacht worden. Und dieses Wort Gottes war am Anfang bei Gott, das heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dort im Himmel, bei Gott war dieses Wort seit allen Anfängen. Und dieses Wort war Jesus Christus und es kam in die Welt. Und nun heißt es in Vers 4 in Johannes 1, in ihm, in diesem Wort, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Und ja, Gott hat Licht in die finstere Welt gebracht, gleich am ersten Tag. Aber Johannes, der die Finsternis hier doppelt deutet und sagt, wir Menschen leben alle immer noch geistlich in Finsternis. Er sagt, die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Finsternis hat dieses Licht, Jesus Christus, nicht begriffen. Das wahre Licht, Vers 9, welches jeden Menschen erleuchtet, oder man kann auch sagen, welches jeden Menschen ins Licht hineinstellt, in das Licht bringt, dieses wahre Licht sollte in die Welt kommen. Er, Jesus Christus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Und leider erleben wir das heute so oft, dass die Menschen weder Jesus noch erkennen, noch in der Forschung über die Schöpfung Gott erkennen, sondern alles Mögliche an faszinierenden Theorien haben, wie Dinge miteinander zusammen wechselwirken und wie sie ihre nicht erklärlichen Phänomene, die sie erforschen, irgendwie versuchen zu erklären. Und sie blenden Gott aus. Und das ist schade. Die Menschen leben geistig in Finsternis, obwohl wir das physische Licht immer noch bei uns haben, das in seinem Wesen ein Stück weit uns von Gottes Wesen zeigt. Licht und Leben gehören zusammen. Das Leben im Licht ist übrigens der beste Hinweis darauf, dass ein Mensch wirklich gerettet ist. Was bedeutet es, wenn das Licht in die Welt kommt, um den Menschen ins Licht zu stellen? Jesus, der das Leben ist, das Licht für die Menschen, und er ist gekommen, um die Menschen ins Licht zu bringen, um sie zu erleuchten, also ins Licht zu stellen. Was bedeutet das für den Menschen, wenn er plötzlich sichtbar gemacht wird, wenn sein ganzes Inneres sichtbar gemacht wird, all seine verkehrten Gedanken, all seine Bosheit, all das Heimtückische, von dem er selbst noch nicht mehr wusste, dass er das in sich hat, wozu er fähig ist. Was bedeutet es, wenn das alles durch Gottes Licht ans Tageslicht gebracht wird, also sichtbar gemacht wird, erkennbar von den anderen Menschen? Das ist nicht etwas, was wir natürlicherweise wollen, was wir sagen würden, ist okay, wenn das passiert. Vielmehr wollen wir die guten Taten ans Licht bringen, aber nicht unsere unangenehmen Seiten. Die wollen wir lieber im Dunkeln behalten und nichts davon preisgeben. Und ein Leben im Licht bedeutet, genau all diese falschen Seiten von uns, all das Schlechte, das Bosartige, das, von dem wir manchmal selbst erstaunt sind, was aus uns herauskommt, wenn die Umstände irgendwie dran drücken und an uns rütteln, das alles muss ans Licht. Das muss ans göttliche Licht, es muss offenbar werden, es muss bekannt werden. Daher kommt das christliche Bekennen. Ich bekenne etwas, ich öffne es, ich bringe es ans Licht. Das ist das, von dem Paulus sagt in Kapitel 5, das heißt Leben im Licht. Und Johannes sagt in 1. Johannes 1, wenn wir im Licht leben, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns alles. Und er bringt Licht in unser Leben hinein. Leben im Licht bringt Leben, echtes, wahres Leben. Und so war es wichtig, dass Gott mit sich selbst, mit seinem Licht in die Welt kam, um Leben zu ermöglichen. Denn am zweiten Tag brauchte noch niemand Licht. Niemand brauchte Licht. Da gab es nichts und niemand, der Licht brauchte. Die Wasser, die hätten auch ohne Licht getrennt werden können. Und dieser Lufthimmel, der hätte auch ohne Licht entstehen können. Na ja, gut, wir sagen vielleicht die Pflanzen an Tag 3, vielleicht brauchten die Licht. Das hätte doch gereicht, dass Gott erstmal alles fertig macht und unmittelbar vor den Pflanzen bringt er das Licht. Tut er aber nicht. Das Leben, wenn ein Planet, wenn ein Ort, wo Menschen sind, lebensmöglich gemacht werden soll, braucht es Licht. Wenn ewiges Leben im Herzen eines Menschen möglich gemacht werden soll, braucht der Mensch Licht, das göttliche Licht. Ohne Licht geht es nicht. Und es ist nur logisch, wenn Gott in die Welt kommt, das Erste, was reinkommt mit seinem Wort, mit seinem Angesicht das Licht bringt, ist Licht und Wort. Das ist Gott. Das ist das, was Leben bringt. Das, was Leben in sich hat. Nun, die Frage, warum schafft Gott Licht, ist an dieser Stelle, glaube ich, schon von alleine beantwortet. Es gibt nichts, was Gottes Wesen besser ausdrückt auf all dem, was in unserer Welt geschaffen ist, als Licht. Das Einzige, was Gottes Wesen noch besser zum Ausdruck bringen kann, kommt später in der Schöpfung. Darauf arbeitet Gott hin. Das ist der Mensch. Er ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Er kann Wesenseigenschaften Gottes widerspiegeln und ausleben, die das Licht nicht zeigen kann. Aber von der gesamten unbelebten Welt, abgesehen vom Mensch, der extra zu diesem Zweck geschaffen wurde, ist Licht das, was am besten Gottes Wesenseigenschaft widerspiegelt. Deswegen schafft Gott Licht. Es bringt Leben und er wollte Leben und Herrlichkeit auf die Erde bringen, wie im Himmel, so sollte es auf der Erde sein. Nun, lass uns zum zweiten Punkt gehen, und die nächsten Punkte sind kurz, dass sobald Licht erscheint, sagt Gott sofort, und Gott sprach, und Gott sah, dass das Licht gut war. Das Erste, was wir haben, ist, Gott spricht, und Gott ist Licht. Wir haben die Lichteigenschaft Gottes angeschaut. Das Zweite, was wir hier von Gott kennenlernen, ist, Gott sieht. Und zwar Gott sieht, was gut ist und was nicht gut ist. Und er sah, dass das Licht gut ist. Dieses sah, dass das Licht gut ist, ist nicht ein nach dem Erschaffen einmal zurückschauen und gucken, ist es überhaupt gut gelungen oder nicht. So ein prüfendes, kann ich das so lassen oder muss ich das noch verbessern, verändern oder abbrechen und neu machen. Sondern es ist mehr ein Gott sah, wie das Licht gut war. Es war gut, es war überhaupt kein Zweifel, von Anfang an nicht. Und Gott sah, dass es gut war. Aber worauf ich das Augenmerk lenken möchte, ist, Gott sieht und Gott weiß, was gut ist. Was hat den Menschen verleitet? War es nicht der Wunsch, von dieser Frucht zu nehmen, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und sein wie Gott und selbst erkennen und entscheiden zu können, was ist gut und böse? Gott ist doch derjenige, der sieht, was wirklich gut für das Leben ist. Warum wollte der Mensch jetzt sich noch darin vergreifen, das auch sehen zu wollen? Und was daraus geworden ist, muss ich nicht sagen. Schauen wir einmal in die Nachrichten und in die Welt. Ach komm, lass die Nachrichten, schau einfach in dein Leben und du siehst, wie viel Kaputtes und Verdorbenes dort ist. Wenn du selbst entscheidest, was für dich gut und schlecht ist. Der Kampf der Eltern mit den Kindern fängt schon an. Jedes kleine Kind denkt, es weiß, was gut ist. Und die Teenager, die fangen sogar an, sehr hart zu rebellieren gegen ihre Eltern, weil sie sagen, dass ich doch selber weiß, was für mich gut ist und was nicht. Nun, es gibt Eltern, die töricht genug sind, nicht so viel zu erkennen wie ihre Teenager. Aber im Allgemeinen sind es doch die Teenager, die dann später, nachdem sie ihre Sturm- und Drangphase hinter sich haben, zurückblicken und sagen, naja, meinen Kindern werde ich doch lieber selber sagen, was für sie gut ist. Und wir beweisen uns in jeder Generation, dass der Mensch nicht in der Lage ist, wirklich zu erkennen, was gut ist. Und jeder will aber selbst angeblich erkennen, was gut ist. Aber hier lernen wir einen Gott kennen, der erkennt, was gut ist. Und er sagt, das Licht ist gut. Alles, was er geschaffen hat, sagt er sah, dass es gut war. Aber beim Licht sagt er, das Licht, das ist gut. Übrigens sagt er damit auch indirekt, die Finsternis war nicht gut. Und hier kommt noch eine Sache rein. Auf dieser Erde, die Gott geschaffen hat, gibt es von vornherein Finsternis und Licht. Und Gott weiß sehr genau, Finsternis muss von Licht getrennt werden, damit es Leben geben kann. Damit der Mensch weiß, da ist Leben und da geht Leben nicht. Er muss noch mehr trennen als nur Finsternis und Licht. Er muss auch das Wasser vom Land trennen und den Himmel machen, also den Lufthimmel, die Atmosphäre, indem er Wasser mit Wasser trennt. Und als Gott später Licht und Finsternis getrennt hat, hat er nicht gesagt, und er sah, dass es gut war. Als er die Wasser voneinander trennte und dort ein Lufthimmel entstand, und beides ist für den Menschen nicht lebensfähig. Der Tag war zu Ende. Der zweite Tag ist der einzige Tag, den Gott nicht damit abschließt, dass er sagt, es war gut. Er war noch nicht fertig. Erst als er die unteren Wasser getrennt hat und Land sichtbar wird, das Land, auf dem der Mensch leben kann und was für das Leben des Menschen geeignet ist, erst dann sagt er, es ist gut. Und so wusste Gott von Anfang an, was für das Leben des Menschen gut ist. Aber er trennt Dinge, die nicht gut sind, und von Dingen, die gut sind. In diesem Sinne von gut und schlecht, er trennt die Dinge, die lebensfeindlich sind, die nicht lebensfähig für den Menschen sind, von denen, die lebensfördernd für den Menschen sind. Aber auf seiner Erde, die er macht, lässt er die Finsternis getrennt vom Licht, Tag und Nacht, so benennt er das. Und er lässt auch Meer und Land übrig bleiben. Meer sagt er nicht, dass es gut ist. Von dem Lufthimmel, den Sternen, also dem Kosmos, sagt er nicht, dass es gut ist. Und er sagt von der Finsternis, dass es nicht von der Finsternis, dass sie gut ist. Jetzt könnt ihr dreimal raten, welche Elemente gibt es auf der neuen Erde nicht mehr? Das Meer und die Finsternis. Sonne, Mond und Sterne auch nicht. Da gibt es nur die Dinge, die für den Menschen gut sind. Jetzt können wir uns auch fragen, wieso lässt Gott auf dieser Erde auch die lebensfeindlichen Umstände da? Er trennt sie von dem Guten, er trennt es, aber er lässt sie da, anders als im Himmel bei ihm, wo Herrlichkeit ist und kein Tag und keine Nacht ist. Und das ist nochmal eine andere Geschichte, auf die ich jetzt so gar nicht eingehen kann. Ich möchte zu dem Letzten gehen, was Gott an diesem ersten Tag noch gemacht hat. Also wir behalten, er hat gesprochen, er ist Licht, er hat beurteilt, was gut ist, er hat das Gute von dem Schlechten getrennt, Licht und Finsternis. Er ist ein Gott, der trennt, der scheidet. Das hat er übrigens schon andauernd gemacht. Er hat Israel ausgesondert. Er hat Dinge geheiligt. Er hat uns gesagt, geht aus der Welt, also geistlich gesehen. Wir sollen uns nicht mit den Dingen der Welt, den Dingen der Finsternis beschäftigen. Sie tun. Das Letzte, was er an diesem Tag noch tut, ist, er benennt Licht und Finsternis. Und Gott gibt dreimal Namen. Davon werde ich später etwas mehr berichten. An dieser Stelle sei nur so viel gesagt, wenn Gott etwas benennt, dann übt er Autorität aus. Er übt Macht aus. Jemandem einen Namen zu geben, bedeutet immer, ich habe die Autorität über ihm zu bestimmen, was daraus werden soll. Denn einen Namen geben heißt nicht nur eine Buchstabenbezeichnung, die klar ist, welche Person oder welches Ding gemeint ist. Das ist im Hebräischen nicht Namen geben. Das war auch in fast allen anderen Kulturen nicht Namen geben. Sondern Namen geben hat immer etwas damit zu tun, dass Gott bestimmt, wie dieses Ding oder dieser Mensch sein soll, wie er sein wird. Timothy Keller, der hat einmal geschrieben, wenn Gott jemandem einen Namen gibt, dann macht er auch den Menschen dazu. Und entsprechend sehen wir von Jesus die Namen, die im Alten Testament schon von ihm gesagt werden, wie der Messias sein wird, all das wurde er später auch. Und das ist typisch. Namen geben bedeutet, über jemanden Autorität auszuüben und ihm zu sagen, was seine Aufgaben ist, was seine Art zu sein ist. Und so gibt Gott Namen. Und auch er übt hier Autorität über Dinge aus, über die der Mensch nicht die Autorität hat. Tag und Nacht, Licht, Finsternis. Und er sagt, das Licht heißt Tag, die Finsternis heißt Nacht. Und damit hat Gott gesagt, ich werde die Macht über Tag und Nacht haben. Er war der eine, der sagen konnte, Tag und Nacht soll nicht aufhören. Oder der sagen konnte, die Nacht, der Tag soll nicht enden, bis Josua seinen Kampf beendet hat. Er hat die Macht über Sonne, Mond und Sterne, über Tag und Nacht. So viel kurz zusammengefasst. Lasst uns nochmal zum Schluss zusammenfassen. Der erste Tag unseres Universums ist beendet. Und nach dem ersten Tag kann man sagen, die Erde war formlos und leer und es war Licht neben der Finsternis über der Tiefe. Und Gott war in seiner ganzen Dreieinheit da, um die Erde mit Leben und Herrlichkeit zu erfüllen. Wie sie im Himmel war, so ist auch auf die Erde zu bringen. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Und dieses Licht ist Gott, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Und Gott ist zuverlässig darin zu beurteilen, was gut und was schlecht für uns Menschen ist, was zum Leben dient und was nicht zum Leben dient. Denn das Gebot, so Salomo in Sprüche 6,23, das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ein Licht. Das, was Gott sagt, das ist Licht. Es dient zur Unterweisung und Ermahnung und das ist ein Weg des Lebens. Gott ist unser Licht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 27. Sein Licht macht seine Schönheit sichtbar. Gottes Licht macht seine Anwesenheit erfahrbar. Und Gottes Licht macht die Unruhe unserer Ungewissheit mit all seinem Wissen, was gut für uns ist, zu einer Sicherheit in seinem souveränen Handeln. Wenn Gott unser Licht ist, wessen Licht sind wir? Wir sind das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann ein Christ, der unter Menschen lebt, nicht verborgen bleiben. Amen. Lass uns noch miteinander beten. Unser Vater in den Himmeln, du bist groß, allmächtig, ewig und du bist Licht. Du bist der eine, der wirklich Leben bringt. Mit 10 Worten hast du die Welt geschaffen, mit 10 Worten erhältst du das Leben. Und wir dürfen das heute sehen, erkennen, dass du mit deinem Licht wirklich Leben schaffst. Und du sagst, wenn wir in deinem Licht leben und all das Verkehrte und Finstere aus uns herausbringen und es bekennen, so wirst du vergeben und uns zu einem neuen ewigen Leben festigen. Ja, danke, dass du uns errettest und dass wir in dir Leben haben, sicheres Leben, das bis in alle Ewigkeit dauert. Amen.